Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir kommen damit, wir haben es eben schon gehört, zu unserem letzten Teil der Themenstaffel Kultur und Glaube. Und ich fange mit einer Anekdote aus meinem Leben an. Vor ungefähr 30 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es war in meinem Studium in Marburg. Ich habe in Marburg Theologie studiert an einem theologischen Seminar und wir hatten neben vielen anderen Dozenten einen jungen Dozent, der all die Fächer rund um das Alte Testament gelehrt hat. Alte Testament ist der erste Teil der christlichen Bibel und das ist die Bibel der Juden. Das ist wichtig zu wissen. Alles Texte, die vor der Zeit von Jesus entstanden sind. Und dieser junge Dozent hat alles um das Alte Testament gelehrt. Das wäre zum Beispiel altestamentliche Bibelkunde. Wir haben das einfach kurz AT-Bibelkunde genannt. Also, dass man erstmal die biblischen Texte so kennenlernt. Dann AT-Exegese, das heißt die Auslegung des Alten Testamentes. Und AT-Theologie, das bedeutet die Lehre von Gott, die im Alten Testament dort entwickelt wird oder wurde. Und dieser AT-Dozent war sehr, sehr beliebt, vermutlich weil er sehr jung war, also ich weiß nicht, so 5 bis 6 Jahre älter als so die Ältesten von unserem Kurs, aber er konnte auch sehr gut dozieren und weil er immer wieder Thesen aufgestellt hat, die uns hinterfragt haben, fanden wir ihn auch irgendwie interessant, ja. Oft hat das, was er gesagt hat, unsere Vorstellung von Gott auf den Kopf gestellt. Und das war sehr herausfordernd. Oft denken ja Studenten, sie wüssten es eh schon besser als der Dozent. Aber der hat geschafft, uns wirklich an die Grenzen zu bringen. Aber das Gute an diesem Dozenten war, dass er nicht nur uns gute Meinungen und so hin sozusagen gebracht hat und sie auch gut belegt hat, sodass wir dann auch wirklich, dass dann unsere eigenen Meinungen, die vielleicht fest waren, so ein bisschen ins Wanken gekommen sind, sondern er hat uns diese Meinung nicht einfach übergestülpt, sondern hat uns gefordert, unsere eigene Meinung zu bilden. Also er hat uns oft Fragen und offene Thesen mit nach Hause gegeben, an denen wir weiterarbeiten mussten. Ihr könnt euch denken, das war durchaus herausfordernd. Gerade dann, wenn wir gerne eine klare Antwort hatten, hat er uns Fragen gegeben. Ja? Und mit den Fragen sollten wir dann weiterarbeiten. Und irgendwann bei einem bestimmten Thema, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welches Thema das war, als es mal wieder um eben Thesen von ihm gab, die unsere Überzeugung so über den Haufen geworfen haben, da hat einer von uns Studenten Folgendes gefragt. Er hat gesagt, das, was du da gerade gelehrt hast, also muss dazu sagen, wir haben uns geduzt, das, was du da gerade gelehrt hast, was du uns gerade beigebracht hast, das wirft erstmal alles über Haufen, was ich so angenommen habe. Deswegen, ist das, was du hier heute lehrst, unumstößlich richtig? Ist das die Wahrheit? Ist Gott nur so zu verstehen? Oder ist es deine Meinung und man kann auch eine andere Meinung haben? Der Dozent hat erstmal versucht, irgendwie um diese Frage sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Aber weil diese Frage nun mal im Raum stand, haben wir nicht mehr locker gelassen und immer wieder nachgebohrt. Ist das jetzt die richtige Sichtweise oder kann man das auch anders sehen? Und weil wir einfach nicht locker gelassen haben, ich sehe noch heute uns sitzen in diesem Seminarraum, sagt er am Ende der Vorlesung Folgendes. Er sagt, das, was ich euch heute gelehrt habe, ist meine einzig richtig unmaßgebliche Meinung. Meine einzig richtige unmaßgebliche Meinung. Dieser Satz hatte Impact auf mein Leben. Das ist, wenn ich das richtig sehe, der einzige Satz, den ich wortwörtlich aus meinem ganzen Studium 4 Jahre behalten habe. Also wortwörtlich, ich habe viel behalten, aber wortwörtlich, ja. Er meinte damit, und er hat das dann auch erklärt, meine einzig richtige meint, ich glaube, nur so verstanden ist es richtig verstanden. Da bin ich total überzeugt, meinte der Dozent. Aber es ist eben nur meine einzig richtige Meinung, eine von Millionen. Und es gibt viele Theologen, die sehen das anders. Und im Licht von allen anderen Überzeugungen ist meine Meinung, von der ich absolut überzeugt bin, eben nur eine. Und wer bin ich, um zu sagen, dass es objektiv gesehen genau so ist und immer sein muss, wie ich sehe. Und wer weiß, vielleicht, wenn ich die unterschiedlichen Meinungen immer wieder anschaue und drüber nachdenke, bin ich vielleicht sogar in 10 bis 15 Jahren einer anderen Meinung. Aber heute bin ich mir absolut sicher, dass ich im Recht bin. Meine einzig richtig unmaßgebliche Meinung. Meine einzig richtige unmaßgebliche Meinung. Das hat mich tief geprägt. Felsenfest von seiner Meinung überzeugt sein, dafür auch zu kämpfen, aber immer mit der Demut, dass ich nur einer von Milliarden bin auf dieser Welt. Immer mit der Demut, es könnte alles auch anders sein. Diese Sichtweise hat mich bis heute zutiefst geprägt. Sie hat bis heute einen riesigen Impact auf mein Leben. Und damit wären wir beim Thema Impact. In der Folge Kultur und Glaube, das heutige Thema, Einfluss, ja, den Effekt, den man auf etwas hat, die Wirkmacht einer Person oder eines Ereignisses. Und das eben in dem Zusammenhang von Kultur und Glaube. Da wollen wir heute drüber nachdenken und ich freue mich, dass du heute hier bist. Für die Leute, die neu sind, stelle ich mich kurz vor. Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X, einer der zwei Pastoren. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Vielleicht hörst du auch den Podcast heute zum ersten Mal. Sehr schön, dass du dich den Mut hast, hier reinzuschauen. Vor allen Dingen, wenn du dich vielleicht mit Glauben und Gott schwer tust, wenn du vielleicht irgendwelche Bad Church Experiences gemacht hast, also schlechte Kirchenerlebnisse und du dich fragst, ist das gut für mich? Brauche ich das überhaupt? Schön, dass du hier bist. Wir möchten mit unserer Kirche Menschen, die sich schwer tun mit Glaube, Gott und Kirche, einfach ermutigen, nochmal neu nachzudenken, ob in einem neuen Setting, mit einer neuen Herangehensweise, vielleicht neuen Thesen, vielleicht der Glaube doch was sein könnte für dich und für alle anderen, die schon seit vielen, vielen Jahren an Gott glauben, vielleicht auch hier im Projekt X schon von Anfang an dabei waren, das aufgebaut haben, ihre Zeit, ihr Geld, ihr ganzes Invest hier reingebracht haben. Schön, dass ihr heute da sind. Ich hoffe, und das ist mein Ziel, dass diese Predigt von heute einen Impact auf dein Leben hat. Dass du nach Hause gehst, wow, und denkst, das hat vielleicht nicht ganz so wie das von meinem Dozenten, könnte auch sein, dann lass es mich doch in 30 Jahren wissen. Genau. Wir hatten Anfang Juni mit der Themenstaffel Kultur und Glaube gestartet und es geht in dieser Themenstaffel darum, die Ali hat es vorher schon kurz gesagt, wie wir heute im Jahr 2025 in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, an Jesus glauben und seinem Beispiel folgen können. Und in der ersten Folge am 1. Juni haben wir damit gestartet, dass wir erstmal nachgedacht haben, was für eine Kultur leben wir eigentlich, ja? Also wie sieht unsere Kultur hier in Deutschland, in Bayern, in Augsburg 2025 aus? Und wir haben zwei wichtige Feststellungen dabei gemacht. Das erste war, wir haben festgestellt, wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft, also einer nachchristlichen Gesellschaft. Seit 2023 gehören mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht zu einer verfassten Kirche oder Religionsgemeinschaft. Tendenz massiv steigend. Außerdem glauben immer mehr Menschen weder an Gott noch als Person noch irgendwie an eine höhere Energie, die sie irgendwie mit Gott verbinden würden. Und es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, diese Menschen haben auch keinen Gedanken oder Sehnsucht danach, dass das sich irgendwie ändern könnte. Also sie sehnen sich nicht nach Gott oder so, ja? Es gibt ihn einfach nicht. Ist okay. Und damit entfernt sich die Gesellschaft nicht nur von dem christlichen Glauben, sondern auch automatisch von christlichen Werten. Das heißt, die Werte und Normen, die in den letzten Jahrhunderten unsere Gesellschaft geprägt haben, durch den christlichen Glauben geprägt haben, Nächstenliebe, Wert des Lebens, Respekt vor anderen, Hilfsbereitschaft, Schutz für Schwache und Außenseiter, alles das hat Jesus vor 2000 Jahren im Römischen Reich eingeführt und seitdem hat das bis hin zu unserer Gesellschaft ganz, ganz, ganz große Teile, sag ich mal, der westlichen Hemisphäre geprägt. Und wenn sich jetzt unsere Gesellschaft vom christlichen Glauben entfernt, entfernt sie sich automatisch auch von diesen christlichen Werten. Nicht vielleicht von heute auf morgen, aber nach und nach. Das ist das Erste, was wir festgestellt haben. Das Zweite, was wir festgestellt haben, unsere Kultur ist maßgeblich von der Philosophie der Dekonstruktion geprägt, die Jacques Derrida so in den 1960er Jahren entwickelt hat. Und diese Philosophie lehrt und ermutigt dazu, alle Werte, Vorstellungen, Regeln, Mindsets, Wahrheiten, Weltanschauungen zu zerlegen in Einzelteile und dann so wieder zusammenzubauen, wie wir das gerne haben möchten. Ja, so kann jeder heute eben seine Werte, seine Wahrheiten, seine Mindsets, seine Normen zusammenbauen. Das heißt aber auch, und das war die Idee von Jacques Derrida, das war seine Grundidee, dass es heute keine allgemeingültigen Normen und Werten und Wahrheiten mehr gibt. Jeder darf und soll es so sehen, wie er will. Und dieses Denken prägt unsere Gesellschaft heute mehr, als wir das in der Regel wissen oder uns in der Regel bewusst ist. Ja? Jede und jeder kann in unserer Gesellschaft Glaube, Wahrheit, Identität, Geschlecht, Weltsicht, Wert, Normen, alles selbst festlegen, so wie es sich gerade fühlt. Hört sich erstmal wie die große Freiheit an, aber angekommen im Jahre 2025 merken wir, dass das auch zu durchaus vielen Problemen führt. Denn wenn jeder seine Wahrheit und Weltsicht sich selbst zusammenbauen kann, dann wird es Ansichten geben, die sich widersprechen, wo es vielleicht sogar richtig kracht. Ja? Und deswegen polarisiert sich unsere Gesellschaft immer mehr. Menschen verstehen sich nicht mehr und feinden sich gegeneinander an, weil sie so völlig andere Ansichten haben. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Das ist das beste Beispiel. Ja? Ganz, man sagt ja so ein Brennglas auf das, was da in der Gesellschaft passiert ist. Oder auch der Ukraine-Krieg. Ja? Ich meine, Putin hat eine völlig andere Wahrheit als der Westen. Und das führt zu einem Krieg, den niemand mehr stoppen kann. Oder, ich sage es immer, der Meister der Dekonstruktion. Wer ist das? Donald Trump. Ja? Ganz einfach, ich meine, alles, Gesetze, Kultur, Wissenschaft, Weltanschauung, Philosophie, Glaube, Weltordnung, alles zerlegt er und baut es so zusammen, wie er meint, dass es richtig ist. Und heute kann es so sein und morgen vielleicht schon wieder ein bisschen anders. Okay? Und wenn wir diese Dekonstruktion zusammennehmen mit einer Gesellschaft, wo die christlichen Werte verloren gehen, dann ist es nicht verwunderlich, dass der menschliche Umgang miteinander immer mehr verroht. Ja? Überall gibt es Hass und Hetze, nicht nur im Internet. Man geht immer rücksichtsloser miteinander um. Jeder meint, im Recht zu sein. Keiner weiß so wirklich, was Wahrheit und Lüge ist. Aber er selber versteht das jetzt als Wahrheit und Lüge und so. Und jeder denkt dabei nur an sich. Und in so einer, wir haben jetzt diesen Begriff gebraucht, schlimmen Zeit. Diesen Begriff haben wir von Paulus entlehnt, der damals auch so nachgedacht hat über das Römische Reich. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Ich werde noch ein bisschen davon erzählen. Also in so einer schlimmen Zeit leben wir und viele von uns glauben in dieser Zeit an Jesus und versuchen dem Beispiel von Jesus zu folgen. Das war also der Start am 1. Juni, wo wir darüber nachgedacht haben, wo leben wir eigentlich. Und dann am 15. Juni haben wir diesen Gedanken wieder aufgenommen und angeschaut, an welchen Stellen in so einer postchristlichen Gesellschaft Spannungsfelder zwischen Kultur und Glaube entsteht. Und dabei ist uns aufgefallen, dass in vielen Berichten und Dokumentationen in Medien Christen oft anhand von ihren Werten und ihrer Ethik kritisiert werden. Ja? Und das ist nicht verwunderlich, ich hatte ja gesagt, die Werte und Ethik entfernt sich immer mehr vom christlichen Glauben. Und wenn dann jemand seine Werte und Ethik von Jesus bestimmen wird, dann gibt es da Spannungen. Wie gesagt, werden in den Medien Christen allgemein, aber vor allem verstärkt Freikirchen oder sogenannte Evangelikale, wobei eigentlich nie erklärt wird in diesen Berichten, was denn eigentlich evangelikal bedeutet, wer das denn ist. So ein bisschen so nebulös, ja. Also die werden als ultrakonservativ, als weltfremd, als potenziell gefährlich dargestellt. Fast immer geht es dann um irgendwelche ethischen Themen, Umgang mit Wahrheit und Lüge, Umgang mit Sexualität, Identität, Abtreibung, Sterbehilfe und so weiter. Und wir haben dann gesehen, dass diese Spannungen aber nicht erst an diesen einzelnen Punkten, ethischen Fragestellungen ansetzt, sondern dass das Thema viel größer ist, viel, viel größer. Christen sind nicht an sich irgendwie konservativ, weil sie halt irgendwie konservativ sind. Sie sind nicht eigentlich einfach so für das Leben, weil sie für das Leben sind oder so, sondern Christinnen und Christen, ja, Christinnen und Christen haben Jesus zu ihrem Herrn, zu ihrer höchsten Maxime gemacht. Er ist der Herr über alle ihre Lebensbereiche. Wir haben uns dann so eine Grafik angeschaut, die so aus: Jesus ist der Herr über alle Lebensbereiche. Ob das jetzt die Arbeit ist, mit diesem Hammer symbolisiert, oder die Partnerschaft, oder die Familie, Herkunftsfamilie, oder die man selber geschaffen hat oder gegründet hat. Dann Umgang mit Geld, mit Zeit, mit Besitz, oder Umgang mit meinem Körper, oder auch der Umgang mit anderen Menschen in den Beziehungen, in denen wir leben. Überall dort, in all diesen Bereichen, ist Jesus der Herr. Und weil Jesus der Herr ist, versuchen Christen in der Gemeinschaft, in der sie leben, zum Beispiel im Projekt X oder in anderen Kirchen, gemeinsam herauszufinden, wie sie denn das leben. Wie sieht das aus, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat? Wie lebt man das in den verschiedenen Lebensbereichen? Und das sieht dann oft ganz anders aus, als das, wie Menschen heute gewöhnlicherweise leben. Und ich habe dazu auch ganz ehrlicherweise gesagt, auch unterschiedliche Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften kommen an manchen Stellen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber, und das zeichnet Christen auch aus seit vielen Jahrhunderten, sie wertschätzen sich gegenseitig. Ich habe letztens erzählt, bei so einem sehr kritischen Bericht, der irgendwie, ich weiß gar nicht, wo der gelaufen ist, auf irgendeinem öffentlichen, ich glaube auf ZDF oder so, gab es so Posts und da konnte man so Kommentare schreiben. Und da haben Christen, die sehr liberal sind, und Christen, die ganz konservativ, sich gegenseitig unterstützt und gesagt habe, hey, und sich liebevoll miteinander umgegangen. Warum? Weil Jesus unsere höchste Maxime ist und er hat gesagt, liebt den Nächsten, lebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also kein Bashing unter den Christen, sondern eher sogar die, sage ich jetzt mal, sehr liberale Meinungen hatten, die dann versucht haben, die etwas Konservativen vor den Angriffen zu schützen und sich hinter sie zu stellen. Also Christen sind Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen und sie richten sich nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lassen sich von Gott verändern, damit ihr ganzes Denken, ihr Denken neu wird, neu ausgerichtet wird, nämlich nach dem Willen von Jesus. Und dabei kommen Dinge heraus, die der Kultur und unserer Gesellschaft immer wieder widersprechen, denn unsere Kultur, ich habe es vorher erklärt, entfernt sich von den christlichen Werten nach und nach. Und deswegen entstehen Spannungen. Deswegen erleben Christinnen und Christen immer wieder Druck, dass sie manchmal auch angefeindet werden. Ja? Aber das Spannungsfeld dabei sind nicht die einzelnen ethischen Themen, sondern das große Spannungsfeld ist, bei Christen ist Jesus der Herr. Andere Menschen machen sich selbst zu Herren oder Herr ihres Lebens. Sie dekonstruieren ihre Werte, ihre Normen, Wahrheiten, bauen sie so zusammen, wie sie meinen, dass es richtig ist. Und Christen richten sich nach den Werten und Normen von Jesus. Dahin schauen sie und wollen herausfinden, wie man nach Jesus lebt, weil er ihre Normen, ihre Werte und ihre Wahrheit prägt und selber sogar sagt, ich bin die Wahrheit. Soweit waren wir Mitte Juni gekommen und in der letzten Church Zone draußen auf der Sommerwiese, wer da weiß, weiß, wie genial das war. Wir haben es alle genossen und wenn du nicht dabei warst beim nächsten Mal, nächstes Jahr wird es das wieder geben. Da haben wir die Möglichkeit gehabt, in einem Q&A Fragen zu stellen und diese Fragen gingen dann ganz oft in die Richtung, wie wir denn in dieser schlimmen Zeit, in der wir leben, in diesen Spannungsfeldern Glauben im Alltag praktisch leben können. Ja, wie hält man den Druck, der Kritik, der Spott, dem Spott aus wie kann man trotzdem bei der Wahrheit bleiben, trotzdem bei der Liebe bleiben, gerade auch wenn es um Wahrheitsfragen geht und in der Gesellschaft Wahrheit dekonstruiert wird und ich sage, ich glaube an die Wahrheit. Also darüber haben wir letztes Mal nachgedacht und wenn ich bei dem Q&A dabei war, kann ich es sehr gerne als Podcast nachhören. Ich habe das übrigens nachgehört und einen Tipp an dich. Du solltest den Podcast auf, man kann es ja machen, etwas langsamer stellen, weil ich rede sehr, sehr schnell. Ich glaube, ich hatte Angst, dass mir die Zeit ausgeht. Also insofern kannst du, glaube ich, besser folgen, wenn es ein bisschen langsamer gestellt ist. Genau. Und an der Stelle, wo wir mit dem Q&A aufgehört haben, machen wir heute zum Abschluss der Themenstaffel weiter. Nämlich mit der Frage, wie lebt man seinen Glauben in einer Gesellschaft? Nur für sich, still und heimlich? Oder soll und kann der Glaube einen Einfluss, und jetzt sind wir wieder bei dem Wort, einen Impact haben auf unsere Gesellschaft? Und um an der Stelle weiterzukommen, gehe ich nochmal zurück 2000 Jahre in der Geschichte bis ins Römische Reich, in der Jesus und auch Paulus und auch die Schüler von Jesus gelebt haben. Was war das damals für eine Kultur? Und was war das für eine Gesellschaft? Ich versuche mal eine ganz kurze Beschreibung, wie gesagt, die ist nicht vollständig und nur ganz, ganz kurz. Ich werde auch manche Dinge, zum Beispiel die spezielle Situation der Juden, außer Acht lassen, weil das würde komplett den Rahmen sprengen. Also Juden hatten ganz bestimmte Privilegien im Römischen Reich. Aber zunächst einmal war das Römische Reich ein hierarchisch aufgebautes Machtsystem. Ganz oben an der Spitze der Götterhimmel, mit Jupiter als Himmelsvater an der Spitze. Ihm war alles unterworfen. Das war auch in der politischen Macht wichtig. Ihm war alles unterworfen. Und auf irdischer Seite war der Kaiser der oberste Priester des Jupiter. Er war der Pontifex Maximus. Das bedeutet der oberste Brückenbauer zwischen dem Götterhimmel und der Erde. Oder seien wir ehrlich, zwischen dem Götterhimmel und dem Römischen Reich. Was aber damals ja riesige Ausmaße hatte und man von einem Weltreich reden kann. Er war damit nicht nur der oberste weltliche Herrscher sondern er war auch der oberste Aufseher der römischen Kulte, religiösen Kulte und er wurde als Herr, er wurde als Gott verehrt und er verlangte auch von allen Menschen, dass man ihn so verehrt. Und alles das im Römischen Reich und alle im Römischen Reich waren diesem Herrscher unterstellt. Das erste, ein hierarchisches Machtsystem. Dann war das Römische Reich zutiefst geprägt vom sogenannten Patria Potesta. Das ist der uneingeschränkte Herrschaftsmacht, die dem männlichen Familienoberhaupt zugestanden wurde oder gehörte. Er hatte die Hausgewalt über Ehefrau und die Kinder und alle weiteren Personen im Haushalt, zum Beispiel Sklaven. Dabei war das Wort des Familienvaters, des sogenannten Pater Familias, als unumstößlich, endgültig. Also wenn er ein Machtwort sprach, galt das. Niemand konnte sich dagegen stellen. Er hatte auch die Gewalt über die Annahme und Ablehnung jedes neugeborenen Kindes der Familie. Entweder er nahm es an oder er verwarf es. Zum Beispiel, weil es aus seiner Sicht zu viele Personen im Haushalt lebten oder schon genügend oder weil das Kind eine Behinderung hatte, weil es ein uneheliches Kind war oder weil es einfach ein Mädchen war. Ja? Und lehnte der Familienvater das Kind ab, wurde es entweder getötet oder am Dunghaufen der Stadt ausgesetzt. Viele Kinder fanden so den Tod oder wurden von jemandem aufgesammelt und versklavt. Und tatsächlich, diese Praxis des Aussetzens haben die Römer nicht irgendwie als unmenschlich oder inhuman gesehen, sondern sie dachten sich, naja, das Baby hat dann wenigstens eine Chance, eine realistische Chance vielleicht doch zu überleben als Sklave. Ist übrigens keine Einzelfälle, das ist ständig, zu Tausenden ist das passiert. Und damit wären wir bei dem dritten Kennzeichen der damaligen Zeit. Es war eine Zeit, die Sklaverei kannte. Im Römischen Reich gab es nicht nur Sklaven, sondern das war zutiefst geprägt von Sklaverei. Ein Viertel, nehmen Historiker an, der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Das bedeutet 25% jeder Vierte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Und diese Sklaven waren Eigentum des Pater Familias und hatten keine Rechte. Es gab zwar immer wieder Sklaven, damit malen wir das Bild so ein bisschen schön, die eine Ausbildung genossen haben, die hochgebildet waren, aber das hat man nicht aus Freundlichkeit den Sklaven gegenüber gemacht, sondern weil ein gebildeter Sklave war ein sehr viel wertvollerer Sklave. Und ein gebildeter Sklave, der lesen und schreiben konnte, der konnte auch Verwaltungsaufgaben übernehmen und das kam dem Familienoberhaupt zugute. Aber Rechte hatte er deswegen keine. Übrigens wurden der Sklavenmarkt im Römischen Reich regelmäßig mit neuen Sklaven regelrecht geflutet. Immer dann, wenn eine neue Region erobert oder als Provinz eingegliedert wurde, dann wurden manchmal ganze Volksgruppen oder ganze Völker auf dem Sklavenmarkt quasi geschmissen und dann hat es natürlich auch den Preis beeinflusst und so weiter. Also dritte die Sklaverei. Und das vierte, es galt in Rom die Macht des Stärkeren. Es gab kein soziales Denken oder Handeln. Der Stärkere hatte bestimmt, wo es lang geht. Auf Schwache, Arme, Kranke, Sklaven schon gar nicht. Keiner hat Rücksicht auf sie genommen. Das ist also ganz kurz gefasst und wie gesagt ganz, ganz, ganz kurz gefasst. Da könnte ich jetzt ich kenne mich da nicht so aus. Ein Geschichtsprofessor könnte jetzt tagelang Vorlesungen darüber halten. Aber in dieser Zeit sagt Jesus zu seinen Schülern Folgendes. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts. Oh, hier steht es die andere Version, genau. Also wenn jemand Salz seine Kraft verliert, womit kann man dann noch salzen? So. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit kann man dann noch salzen? Es taugt zu nichts anderes mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr merkt, Jesus braucht hier zwei Bilder, und zwar einmal Salz und Licht in der Bildsprache. Und er meint damit Folgendes, wenn man in den Texten des Neuen Testamentes und überhaupt der Bibel nachschaut, wofür diese beiden Begriffe als Bilder gebraucht werden, merkt man sehr schnell, beim Salz geht es um das Reden und beim Licht geht es um das Handeln. Ihr seid das Salz der Erde, meint, wir sollen mit unseren Worten salzen und würzen, damit es einen guten Geschmack bekommt. Wir sollen mit unseren Worten die Gespräche zum Guten prägen. Wir sollen aber auch mit unseren Worten von Jesus reden, manchmal auch gegenhalten, vielleicht auch widersprechen. Wir sollen Jesus und unseren Glauben bezeugen, davon reden und Menschen wie so auf ein leckeres, gutes Gewürz Lust auf den Glauben machen an Jesus. Und ihr seid das Licht der Welt, heißt, und Jesus erklärt das ja in dem Absatz auch, wir sollen Gutes tun, den Menschen um uns herum, ob Freund, ob Feind, Gutes tun, helfen, unterstützen, uns um die anderen kümmern, gerade wenn sie schwach sind, wenn sie Hilfe brauchen. Und das Ziel dabei ist, dass Menschen an unseren guten Taten sehen, wow, da ist mehr, da ist ein Gott, der mir Gutes tut durch diese Menschen, und dass sie dann anfangen, ihn zu ehren und preisen. Das sagt Jesus Menschen im Römischen Reich, seinen Schülern, und die haben das wieder den Menschen weitergegeben, die dann irgendwann angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und die haben das dann wieder an Menschen weitergegeben, die dann auch angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und so ist es immer weiter, weiter, weiter gegangen, bis es heute bei uns angekommen ist. Und die ersten Christen vor 2000 Jahren haben das radikal gelebt. Sie haben davon geredet, dass Gott die Menschen liebt. Alle. Auch die Kranken, auch die Schwachen, die Armen, die Sklaven. Und sie haben von Vergebung und Versöhnung geredet. Sie haben gelehrt, dass die Hausherren ihre Frauen und ihre Kinder lieben sollen, dass der Pater Familias seine Frau so lieben soll, wie Jesus ihn liebt, dass er bereit ist, sein Leben für seine Frau aufzugeben. Sie haben in ihren Worten sozusagen den negativen Dingen in der römischen Gesellschaft positive Dinge entgegengesetzt. Wahrheit statt Lüge, Liebe statt Hass, Vertrauen statt Eifersucht, Versöhnung statt Streit, Verständnis für den anderen statt Rechthaberei, Treue statt sexuelle Zügellosigkeit. Und in all dem haben die Christen im ersten Jahrhundert immer und immer und immer wieder gebetsmühlenartig betont, Jesus ist der Herr. Nicht Jupiter, Nicht der Pontifex Maximus, Jesus ist der Herr. Und nur Jesus ist der Herr. Und somit waren sie Salz. Das Salz mit Würzkraft. Aber sie haben nicht nur geredet, sondern auch entsprechend gelebt. Und sie waren mit ihren Taten Licht in den Machtstrukturen des Römischen Reiches. Und sie haben dort Licht hineingeleuchtet. Bedingungslos haben die Christen Freunde und Feinde liebevoll behandelt und ihnen Gutes getan. Sie haben sich um Kranke und Arme und Schwache gekümmert. In Epidemien, in denen die gesunden Bürger geflohen sind, sind die Christen in der Stadt geblieben, haben sich um die Kranken gekümmert. Viele haben sich auch dabei angesteckt und nicht selten sind auch Christen dabei ums Leben gekommen und gestorben. Aber sie haben nicht nachgelassen, für Kranke da zu sein. Und die christlichen Familienhäupter haben angefangen, die Ehefrauen und Kinder, die Sklaven, liebevoll zu behandeln. In den christlichen Familien galt nicht mehr das Recht des Stärkeren. Es gab nicht wenige christliche Gemeinden, die von Sklaven geleitet wurden. Die Sklaven waren die Gemeindeleiter oder Bischöfe, wie man sie irgendwann genannt hat. Ja? Auch Frauen haben in den Gemeinden dieselben Rechte wie Männer gehabt. Es gab Gemeinden, nachweislich in denen Frauen die Leiterinnen waren. Und wenn es Streit gab, waren die Christen es, die versucht haben zu versöhnen und wieder zusammenzubringen. Ja? Und die Christen waren es, die die ausgesetzten Kinder eingesammelt haben, nicht etwas versklavt haben, sondern als eigene Kinder adoptiert haben und sie dann als freie Bürger erzogen haben. Und alles das haben die Christen radikal gesagt und getan. Sie waren radikal Salz und radikal Licht in ihrer Kultur und Gesellschaft. Das war revolutionär. Das war neu. Das sprach sich rum. Und je länger, je mehr fing die römische Administration an, Angst vor diesem christlichen Glauben zu bekommen und ihn zu fürchten. Es war beängstigend, denn er hinterfragte mit Worten und Taten das ganze römische Machtsystem. Das war auch der Grund, warum der Druck auf die ersten Christen immer mehr zunahm. Aber nicht in irgendwelchen Talkshows, wo sie als Evangelikale beschimpft wurden, sondern ihr Druck war, dass sie verhört wurden, dass sie verhaftet wurden, enteignet wurden, hingerichtet wurden. Alle paar Jahre flammte hier und dort im Römischen Reich Verfolgung der Christen auf. Das war meistens nicht so flächendeckend und organisiert, systematisch organisiert, sondern eben an manchen Stellen manchmal willkürlich, dass einfach in bestimmten Provinzen Christen massiv verfolgt wurden. Und trotzdem haben sie radikal gelebt, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie waren Salz und Licht für das Römische Reich. Und deswegen wurden trotz Verfolgung immer mehr Menschen angezogen. Unwiderstehlich und haben angefangen, an diesen Jesus zu glauben. Sie haben den Nachbarn gesehen, wie er leidenschaftlich für sich Armen und Schwachen sich eingesetzt hat, wie er sein Leben riskiert hat und einen hoch ansteckenden Menschen gepflegt hat. Und dann haben sie gesehen, wie er dafür in Kauf genommen hat, vor die Löwen geworfen zu werden und zu sterben. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, hat der Nachbar gesagt, jetzt glaube ich auch an Jesus. Und diese Kraft, die das entwickelt hat, ist so massiv gewesen, dass 300 Jahre später die Mehrheit im Römischen Reich Menschen waren, die an Jesus geglaubt haben und die Salz und Licht in der Gesellschaft waren. So, was können wir davon heute lernen? Und wir können davon lernen, weil, ganz ehrlich, unsere Gesellschaft entwickelt sich langsam immer mehr dahin, wo sie damals war. Nämlich eine Gesellschaft, wo der christliche Gott keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, zunächst einmal, was für uns wichtig ist, die Aussage von Jesus gilt auch für heute, für jeden von uns. Jeder, der an Jesus glaubt, der seinem Beispiel folgt, für den gilt, du bist das Salz der Erde. Du bist das Salz der Erde. Und du bist das Licht der Welt. Wir alle, die wir an Jesus glauben, sind Salz und Licht. Und nicht, weil es ein Befehl ist, du musst das sein und du musst dich anstrengen. Nein, wir sind es. Du bist Salz und Licht. So sieht Gott dich. Das ist Gottes Sicht von dir. Die Frage ist nur, ob wir in der heutigen Zeit, und das sagt Jesus ja, als Salz kraftlos geworden sind und nicht mehr richtig würzen. Jesus sagt ja, dass so ein Salz nutzlos ist und man muss es dann wegwerfen. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob Salz tatsächlich geschmacklos werden kann. Ja, also dieses kristalline weiße Pulver, das ist tatsächlich so, das kann den salzigen Geschmack nicht verlieren. Aber vielleicht hat ja gerade deswegen Jesus das Beispiel gebraucht, weil es so absurd ist. Ja, weil Salz eben nicht salzlos wird. Aber wenn es so wäre, sagt Jesus, dann müsste man es wegwerfen. Das ist nutzlos. Es ist ja dafür da, dass es salzt. Aber wir sind Salz, du und ich. Und wenn wir Salz sind, dann würzen wir. Mit unseren Worten, mit unseren Werten, über die wir reden, mit der Liebe von Gott, die wir den Leuten zusprechen. Gerade in den Spannungsfeldern brauchen wir liebevolle Worte. Wenn Leute gegen uns sind, dass wir liebevoll mit ihnen umgehen, dass wir sie begrüßen mit Respekt. Es braucht auch unsere Worte in den Spannungsfeldern, ja? Worte für das Leben am Anfang und am Ende des Menschseins. Ja? Wenn damals die Babys einfach weggeworfen wurden, heute werden die Babys weggeworfen, bevor sie geboren werden. Und wir sind aufgerufen, alles zu tun, um Frauen zu helfen, dass sie ungewollt, wenn sie ungewollt schwanger werden, dass sie sich für das Kind entscheiden. Und dann kann man natürlich für ungewollte und ungeborene Kinder demonstrieren. Ja, das kann man machen. Aber viel wichtiger ist, für die Frauen da zu sein. Und das fängt lange davor an, bevor jemand ungewollt schwanger wird. Nämlich, dass wir enge, gute Freundschaften, ganz enge Beziehungen zu Nachbarinnen, Kolleginnen und Freundinnen pflegen, um dann zu helfen, wenn die Not groß ist. Und das ist bei den allermeisten Frauen so, dass die Not groß ist. Keiner treibt einfach so schnell und so ab, ja? Gedankenlos. Salzsein bedeutet aber auch Worte der Versöhnung sagen, wo Streit ist, wo Hass ist, wo Menschen nicht mehr miteinander können. Oder dass wir Männer, die wir an Jesus glauben, immer respektvoll und wertschätzend mit Frauen und über Frauen reden. Keine sexistischen Witze, keine frauenverachtenden Worte. Und dass wir ohne Furcht davon reden, dass wir an Jesus glauben und ihm vertrauen und dass Jesus unser Herr ist. Dass Jesus unser Herr ist. Und natürlich klingt das in unserer heutigen Zeit absurd. Wie? Wir glauben an einen Gott, der irgendwie vor 2000 Jahren gestorben ist und heute leben soll? Das ist absurd. Das ist crazy, ja? Natürlich, aber vielleicht ist es gerade deswegen beeindruckend. Und was meinst du, wie verrückt es im Römischen Reich war, als alle an Jupiter geglaubt haben, dass da so ein paar Leute kamen und gesagt haben, ja, vor ein paar Jahren ist da einer gestorben, der hieß Jesus und der lebt heute wieder und der ist Gott und der ist der Herr. Das war absurd. Das war crazy. Das war völlig verrückt. Und sie haben es trotzdem gelebt. Lasst uns radikal Salz für unsere Welt sein. Lasst uns mit unseren Worten unsere Kultur würzen. Wie ich eben schon gesagt habe, ja, ich verfolge das so ein bisschen in den Medien. Ich habe mich letztens sehr, sehr gefreut, ich habe es auf der Sommerwiese gesagt, als im ARD ist so ein Short gelaufen über christliche Fußballer, vor denen man große Angst haben muss, weil die sehr, sehr gefährlich sind und so weiter. Wie auch immer, da waren, glaube ich, auch viele Dinge dran, die, glaube ich, auch haltlose Vorwürfe waren, wie auch immer. Aber was mich so gefreut hat, dass daraufhin ganz, ganz viele christliche Posts und Shorts entstanden sind, respektvoll, liebevoll. Also zum Beispiel einer hieß, mit freundlichen Grüßen an die ARD. Und dann haben sie gesagt, wir glauben an Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist, der heute lebt und der eines Tages wiederkommt. Und dafür schämen wir uns nicht. Das ist der Punkt. Daran glauben wir. Das heißt also, auf der einen Seite liebevoll, aber auch klar und deutlich, was wir glauben. Und genauso sind wir das Licht, ja? Und da erinnert uns Jesus daran, wenn du Licht bist, macht es keinen Sinn, einen Eimer drüber zu stellen. Das ist Unsinn. Ein Licht ist dafür da, dass wir alles sehen. In der heutigen Zeit hängen wir die allermeisten Lampen an die Decke. Früher hat man sie wohl auf einen Lampenständer gestellt, macht man heute manchmal auch. Und dann kann jeder diese Lampe sehen und das Licht sehen. Man kann sie nicht verbergen, so wie eine Stadt oben auf dem Berg. Alle sehen sie und sollen sie auch sehen. Sie sollen unsere guten Taten sehen. Deswegen lasst uns Gutes tun, als Licht. Zum Beispiel die kranke Nachbarin besuchen. Oder Besuchsdienste für ein Altenheim. Oder persönlich alte Menschen besuchen. Da gibt es so viele vereinsamte Personen, die am Ende des Lebens niemanden mehr haben, keine Angehörige. Und die werden ja nicht weniger. Ich meine, wer kümmert sich um Menschen in unserem Land, die nach einer furchtbaren Scheidung völlig vereinsamt sind und dann immer älter werden? Da gibt es Hunderttausende in unserem Land. Oder gerne und bereitwillig das, was wir haben, verleihen an andere. Ja? Was weiß ich, die Bohrmaschine, der Thermomix, Hochdruckreiniger, Werkzeug, Auto. So leben, dass es alles nur von Gott uns geliehen ist, damit wir es auch weiterleihen und anderen Menschen damit helfen. Weil wenn wir ehrlich sind, wir wissen es doch alle. Auch das tolle Auto, was ich so liebe, es ist mir nur geliehen. Und eines Tages muss ich es zurückgeben. Spätestens dann, wenn ich sterbe. Und dann wird es irgendjemand anders geliehen. Gutes tun kann auch heißen, der jungen Familie die Kinder mal abends abnehmen oder babysitten, damit das junge Paar ausgehen kann, was sie schon lange nicht mehr konnten. Oder beim Umzug helfen, dem Nachbarskind kostenlos Nachhilfe anbieten, einer geflüchteten Familie bei Behördengängen begleiten, bei der Integration helfen. Ich finde es immer ein bisschen schade hier im Projekt X. Wir hatten nur sehr, sehr selten Menschen, die als Geflüchtete hergekommen sind. Dabei wäre das so ein guter Ort, einmal Kontakt zu schließen. Und natürlich auch den christlichen Glauben zu verstehen, weil viele, viele dieser Menschen kommen ja aus Ländern, wo der christliche Glaube gar nicht bekannt ist oder falsche Dinge, die im Kopf haben. Kann aber auch heißen, einfach nur dem älteren Herrn beim Aussteigen aus dem Bus zu helfen. Gutes tun kann so viele verschiedene Gesichter haben. Und wenn wir an Jesus glauben und seinem Beispiel folgen, dann ist es unser Licht, das diese Welt aufhält. Und es zeigt damit die Liebe von Gott zu den Menschen. Und ja, wenn wir so radikal leben, dann werden wir auch immer wieder mal gefragt, warum wir das denn tun. Und dann können wir einfach sagen, ja, weil Jesus ist mein Herr und er hat gesagt, ich soll das tun, deswegen mache ich das. Und dann werden die Leute gucken, wie, Jesus ist dein Herr. Ja, ist okay. Und dann kann man darüber reden. Es ist strange, richtig, es ist strange, ja. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie schon erwähnt, haben das die Christen im ersten Jahrhundert radikal gelebt. Sie waren für das Gute bekannt, was sie getan haben. Sie waren dafür bekannt, dass sie andere Werte hatten, wie die Menschen, die dort gelebt haben. Dass sie an einen anderen Gott geglaubt haben, wie die Allgemeinheit. Und damit hatten sie Impact in der damaligen Kultur. Und nur, weil sie radikal Salz und Licht waren, trotz Verfolgung und Druck, nur deswegen ist das Salz und das Licht bis heute ins 21. Jahrhundert gekommen, zu uns. Und wir können es genauso radikal leben und damit an die kommenden Generationen weitergeben. Und deswegen nochmal, du bist das Salz der Erde. Du, der du das hier gerade liest. Und du bist das Licht der Welt. Vor allen Dingen dann, und ganz besonders dann, wenn du an Jesus glaubst. Und selbst wenn du zweifelst und nicht genau weißt, wo du gerade stehst. Wenn du angefangen hast, an Jesus zu glauben, bist du Salz und Licht. Und vielleicht würde das Zweifeln dann aufhören, wenn du anfangen würdest, einfach Licht zu sein. Aber vielleicht fragst du dich immer noch, wie geht das? Weil die Frage ist ja, würzen wir wirklich die Erde? Würzt du wirklich die Erde oder erhältst du wirklich die Welt? Und bei dem Praktischen möchte ich uns das sozusagen gerne als Hausaufgabe mitgeben, weil wir haben ja unsere Homezones, die allermeisten treffen sich in Homezones nächste Woche und da möchte ich euch einen Text mitgeben, den der Paulus geschrieben hat an die erste christliche Gemeinde in Korinth, in der Stadt Korinth. Und dort erklärt er, was wichtig ist, um Salz und Licht in unserer Kultur sein zu können, leben zu können, wie das aussieht. Und er hat gesagt, das Wichtige dabei ist, die Menschen um uns herum zu verstehen. Wir Christen leben ja oft in einer christlichen Bubble. Viele grenzen sich von der Welt ab, viele haben überhaupt gar keinen echten Kontakt mehr zu Menschen, die nicht glauben. Das ist heute so und das war vor 2000 Jahren genauso so. Und der Paulus erklärt in diesem Abschnitt im 1. Korintherbrief, wie wir, wie du und ich, in die Kultur unserer Menschen, unserer Gesellschaft eintauchen können, um dort Salz und Licht zu sein und um dadurch Menschen für Jesus und sein Salz und sein Licht zu gewinnen. Der Text steht in 1. Korinther, also dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 9, 19 bis 23. Und über diesen Text werden wir in der Homezone reden. Ich werde dazu wie immer ein Dokument mit verschiedenen Fragen erstellen und werde es an die Homezone-Leiter schicken. Und wenn du nicht in deiner Homezone bist und sagst, ich will da gerne aber weiterarbeiten, dann gib mir einfach deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir das zu. Oder bei uns in der Gemeinde-App, in der Projekt-X-App, gibt es einen Post, da ist es immer ab Dienstag oder so online. Und es macht auf jeden Fall Sinn, auch alleine diesen Text von Paulus zu lesen, um zu lernen, wie du einen Impact machen kannst oder haben kannst auf deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden als Salz und Licht. Denn wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Salz und Licht. Ich will an der Stelle noch einen Buchtipp geben für die Sommerpause, die bald vor uns ist. Und zwar, ich habe letzte Woche einen Podcast gehört mit diesem Nijay Gupta, ein Professor aus der Nähe von Chicago, in einem theologischen Seminar, das nennt sich Seminary, Northern Seminary. Und das Buch heißt Strange Religion, How the First Christians Were Weird, Dangerous and Compelling. Auf Deutsch, seltsame Religion, wie die ersten Christen verrückt, gefährlich und überzeugend waren. Gibt es im Moment leider nur auf Englisch, aber ich weiß, es gibt viele hier, die auch gerne und gut Englisch lesen, deswegen bitte, das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Ich werde es im Sommer lesen. In dem Podcast hat er einiges erzählt. Ich habe so Lust gekriegt, das Buch zu lesen, um zu verstehen, wie haben die damals die römische Kultur auf den Kopf gedreht. Weil sie weird, dangerous and compelling waren. Weil sie verrückt, gefährlich und überzeugend waren. Genau, wenn du sagst, ich kann nur Deutsch lesen, komm zu mir. Es gibt auch gute deutsche Bücher. Ich habe vor 2 Jahren im Sommer ein ganz, ganz tolles Buch gelesen. Es ist leider so dick, aber es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Buch über Jesus. Auch darüber, wie er die Kultur verändert hat, wie er Salz und Licht selber gelebt hat, vorgelebt hat. Und Salz und Licht sein bedeutet, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen, dass wir dort hingehen, wo er hingeht, dass wir bei den Menschen bleiben, wo Jesus bleibt, dass wir die Menschen lieben, die Jesus liebt und den Menschen dienen, denen Jesus dient. Und da wollen wir jetzt noch ein Lied singen. Genau, das heißt, I will follow you. Und dann gebe ich an die Ali weiter, oder? Ist das richtig? Genau, so machen wir es. Und wenn du sagst, ja, ich will Licht und Salz, nein, ich bin das. Und ich will es annehmen und ich will so leben. Dann kannst du gerne dieses Lied mit, genau, lautstark mitsingen als dein Bekenntnis. I will follow you.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.